Herzlich willkommen zur 26. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, blicken aber auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Und wir, das sind in diesem Fall zum zweiten Mal in Folge nach überschwänglichen Fanreaktionen und im positiven Sinne niederschmetterndem Feedback mein Kollege Niklas Schomburg und ich bin Tamo Schwarz. Niklas, hast du jetzt schon mal ernsthaft darüber nachgedacht, die Sportart zu wechseln?
Nein, noch nicht, aber man kann ja auch mehrere Sportarten betreiben, ne? Und auch, also sowohl aktiv als auch berichtend und beobachtend.
Das stimmt.
Also ich glaube, das ist ja sowieso, muss man ja sowieso dazu sagen, ich glaube, in unserer Sportredaktion sind die allermeisten generell an Sport interessiert. Ich weiß, dass es für uns beide in ganz besonderem Maße gilt und es da wenige Sportarten gibt, die man sich nicht anguckt. Und also Handball und Fußball in meinem Fall steht da ganz oben mit einer dritten Sportart zusammen, über die wir vielleicht ja auch nochmal irgendwann einen Podcast machen. Hallo Hurricanes.
Ja, ich dachte, du meintest den Bobsport.
Den Bobsport auch, ja, das stimmt, das ist aber eine andere Geschichte.
Und ich muss an dieser Stelle auch verraten, dass wir beide zumindest, glaube ich, die einzigen in der Sportredaktion sind, die sich auch intensiv für Schach interessieren und jetzt gerade der Schachweltmeisterschaft mit viel Leidenschaft folgen.
Das stimmt.
Ich habe mir auch gestern Abend wieder irgendwie so im Real Life nochmal die Züge zu Gemüte geführt. Wir haben heute Abend im Sportressort Weihnachtsfeier und da können wir dann ja nochmal besprechen, was du mit dem Satz meintest, die allermeisten sind an Sport interessiert.
Nee, an allen Sportarten oder Sport generell. Es gibt ja dann doch Leute, die sich sehr, sehr für die eine Sportart interessieren, andere natürlich auch, aber nicht so sehr. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass, glaube ich, wir beide da sehr breit aufgestellt sind in unserem Interesse.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube aber auch, bis heute Abend zur Weihnachtsfeier werden die allermeisten Kollegen den Podcast noch nicht gehört haben.
Auf dem Weg.
Ja, als wir uns beim letzten Mal hier getroffen haben, waren wir im November der Wahrheit. Jetzt sind wir im Dezember. Was für ein Dezember das wird sich noch so richtig abschließend zeigen. Aber dann steigen wir doch mal gleich ein in unsere erste Rubrik. Dem
Zebra Formcheck.
Es waren 7 Spiele, von denen seit unserer letzten Podcast-Aufnahme 6 gewonnen wurden und es gab nur eine Niederlage, nämlich die im Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt 33-37. Wie fällt denn dein Formcheck aus?
So eine Derby-Niederlage zählt ja mindestens doppelt, muss man dazu sagen.
Oder noch mehr, wie bei Hundejahren.
Ja, das kann auch sein. Vorher war ja dieser Pokal-Krimi gegen Magdeburg hier zu Hause, wo wir auch letzten Monat drüber gesprochen haben, dass diese beiden Spiele vielleicht wirklich was zünden können, so für die Zukunft, die jetzt schon Vergangenheit ist. Ja, also ich glaube, es war das 111. Landesderby, brauchte man, glaube ich, passend zum Begriff erstmal einen Schnaps, wie das so vonstatten gegangen ist. Ich finde, dass ich in diesem Spiel schon ganz viel THW 24-25 zeigt. Also diese Möglichkeit, wahnsinnig gut zu spielen, alles auf die Platte zu bringen, in der Abwehr hervorragend zu stehen am Anfang und bis zum, ich glaube, 9-3 oder so war es, ne? 12. Minute ungefähr. Sah das wunderbar aus, eine breite Brust, Selbstverständnis, mit der Halle im Hintergrund angefixt, alle völlig ausgerastet da bei diesem hohen Spielstand. Und dann nimmt plötzlich irgendwie wieder das Unheil seinen Lauf, ne? Und dann kommt Flensburg wieder ran, die stellen ein bisschen um in der Abwehr, daran liegt das natürlich auch, aber vor allen Dingen, glaube ich, liegt es an der daraus wieder resultierenden Unsicherheit, die sich plötzlich beim THW irgendwie breit macht. Nach 2, 3, 4 verworfenen Bällen, wobei bei so einem 6-Tore-Vorsprung ja sogar 5 verworfene Bälle eigentlich noch überhaupt nichts machen.
Das war so ein bisschen das Füchse-Phänomen, finde ich. In dem Spiel in Berlin war das auch so.
Ja. Und das ist irgendwie so THW in a nutshell in diesem Spiel so ein bisschen. Dass das einen immer so umhaut, ist für mich irgendwie unfassbar. Also haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, so dieser Nimbus vielleicht, der so ein bisschen weg ist. Ich glaube, es ist ganz viel wirklich eine Kopfsache. Und in dem Fall, klar, starke Mannschaft, überhaupt kein Problem, aber es ist dann auch eben diese Situation, in der man ist, diese Phase, die nicht leicht ist und dass man dann irgendwie auch nicht bewusst, aber im Hinterkopf vielleicht dann auf der Platte auch das alles irgendwie in Frage stellt und sich so runterziehen lässt. Und was dann folgt, ist im Prinzip so eine emotionale Achterbahn, finde ich. Also alle weiteren Spiele gewonnen, aber auch so unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen. Also in Torre la Vega, so ein komplettes Scheibenschießen da in der ersten Halbzeit auf der Suche nach der Abwehr quasi. Mhm. Dann in Gummersbach.
Fantastisch.
Ja, auch mit Erleichterung und Aufatmen danach, dass es alles endlich mal geklappt hat. Dann danach Mühe gegen Vojvodina, wo man es vielleicht gar nicht so sehr erwartet, trotzdem irgendwie ein cooler Handballabend, weil da dieser Tag der Vereine war und die Halle total bunt war mit vielen aktiven Handballerinnen und Handballern aller Altersgruppen irgendwie in der Arena. Gegen Wetzlar mit total viel Spielfreude, sehr flexibel, trotz dieser Personalsituation. Mit Rune Darmke da zum Beispiel auf der Mitte, das hat er schon öfter gemacht, aber dann ja plötzlich auch auf halb links in der Schlussphase, also wahnsinnig gut und jetzt dann am Ende souverän, aber irgendwie auch nicht glücklich insgesamt mit dem Eisenach-Spiel, weil haben die ja, glaube ich, gesagt auch nach dem Spiel, dass irgendwie total nervt, gegen die zu spielen, weil die so unkonventionell sind und so. Also da schwingt ganz viel mit an Emotionen und es geht immer so auf und ab und ja, ist dann spielerisch und da kommen wir ja bestimmt noch dezidiert dazu, dann auch personell halt nicht leicht.
Mhm. Ein bisschen drängt sich mir trotzdem der Eindruck auf, wenn jetzt dieses Derby nicht gewesen wäre, würden wir hier wahrscheinlich sitzen und sagen, ja, das war so THW, einige Spiele richtig deutlich, einige Spiele waren so ein bisschen vermurkst, aber trotzdem gewonnen. So ist das ja öfter mal und am Ende stehen dann da 7 Siege. Nur stehen da eben nicht 7 Siege, sondern nur 6. Ich finde, da war auch viel drin. Also zum Beispiel haben wir ja auch viel über Patrick Wienzek geredet, der, ja, ich habe ein, zweimal geschrieben, der so ein bisschen bei Philipp Jicher aufs Abstellgleis geraten ist, aber gegen Flensburg zum Beispiel oder besonders auch in Gummersbach war das wieder Innenblock-Duo Pekeler-Wienzek wie in besten Zeiten, ne? Also wirklich auf Weltklasse-Niveau und ja, es gibt eben immer wieder diese Phasen, wo man denkt, da kann gar nichts schief gehen, es ist auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau und dann ist das wirklich, glaube ich, eine mentale Sache. Also die hören ja nicht auf, Handball spielen zu können in dem Moment, sondern irgendwie schaltet sich der Kopf ein.
Ja.
Und was dann aber erschwerend noch hinzukommt und wie du schon sagtest, da kommen wir gleich noch drauf, du kannst dann ja im Normalfall immer nochmal nachjustieren. Wenn du siehst, der eine wird nervös, dann wechselst du den aus. Aber diese Wechseloptionen sind eben einfach nicht mehr da. Das ist das Problem.
Ja.
Und das wird sich ja jetzt noch weiter verschärfen.
Wahrscheinlich, ja.
Aber wenn wir jetzt einen Strich ziehen, Gruppensieger European League, das war so erwartet und eigentlich auch eine Pflichtaufgabe, das haben sie erfüllt.
Ja, trotzdem, auch wenn es erwartet ist, zeigt ja die Tabelle jetzt der Hauptrundengruppe, wie wichtig das auch ist.
Ne? Total.
Also auch Melsungen ist mit der vollen Punktzahl durch, aber die beiden anderen eben nicht. Also da hast du dir jetzt echt schon eine gute Ausgangslage verschafft.
Ja, also genau. Für die, die es nicht wissen, noch einmal zur Erklärung, der erste und zweite aus der Vorrunde wechselt ja in die Hauptrunde und die Punkte aus den direkten Duellen nimmt man mit. So kennt man ja so ein bisschen von Europa- und Weltmeisterschaften. Das heißt, der THW ist mit 4-0 Punkten in die Hauptrunde gegangen und Vojvodina eben als Zweiter mit 0-4. Und so ist auch die Konstellation mit Melsungen und dem FC Porto. Das heißt, wenn du mit 4-0 Punkten startest und ja, also nehmen wir mal an, der THW gewinnt beide Spiele gegen Porto, dann ist das eigentlich schon mehr als die halbe Miete. Ja. Dann ist der Einzug in die K.O.-Runde, egal ob nun direkt als Gruppensieger ins Viertelfinale oder in die Playoffs, ist dann schon ziemlich sicher. Und in der Bundesliga unterm Strich steht Platz 5 mit 18-8 Punkten. Das klingt für Kieler Verhältnisse nach viel. Ist es aber vielleicht ja gar nicht. Der Rückstand beträgt auf die Top-Mannschaften nur in Anführungszeichen 4 Punkte.
Ja. Ja. Ja, das ist, ich glaube, man muss sich wirklich von den alten Zeiten, sage ich jetzt mal, ein bisschen verabschieden, wo du wirklich mit, also von der 68-0 Punkte-Saison will ich gar nicht reden, aber wo du mit 2, 3, 4, 5 Punkten am Ende Meister geworden bist, weil du auch nicht schlechter sein durftest, weil da oben halt 2, 3 Teams waren. Die Spitze ist sehr viel breiter geworden. Es sind sehr viel mehr Mannschaften, die da irgendwie mitspielen. Und deswegen glaube ich, dass du auch mit einer für unser Empfinden sehr hohen Minuspunktezahl da doch noch irgendwie mitspielen kannst.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der deutsche Meister eine zweistellige Minuspunktezahl haben wird. Kann ich mir gut vorstellen. Da wird noch einiges kommen, auch bei Melsung und Hannover da oben. Mhm. Die haben auch noch einige Spitzenspiele und die werden vielleicht auch noch mal in irgend so einem Wetzlar-Spiel oder so Punkte lassen. Genau. Gut. Das war der Formcheck der Mannschaft. Es gibt ja immer wieder einzelne Spieler, die in besonders bestechender Form sind. Und das führt mich zu unserer nächsten Rubrik.
Zebra des Monats.
Wie war das noch beim letzten Mal? Waren wir uns da einig?
Beim letzten Mal waren wir uns einig. Ja.
Pekeler.
Das ist Henrik Pekeler.
Ich bin gespannt, ob wir uns dieses Mal auch einig sind. Fängst du an oder soll ich?
Mal, ich kann machen. Das Zebra des Monats ist das Hartmann-Berg-Zebra. Ich wollte einfach nochmal einen Witz machen. Ich habe mir irgendeine Zebra-Art rausgesucht. Kannte ich vorher noch nicht. Sieht lustig aus.
Hartmann-Berg? Was bezeichnet das Hartmann-Berg-Zebra?
Nee, das ist eine spezielle Unterart des Bergzebras. Ah, okay. Wollen wir zoologisch werden? Ich kann dir sagen, dass sich diese ganzen Zebras unterscheiden in ihrer Dicke und Anordnung der Streifen.
Ah, okay.
Ja, daran kann man sie erkennen.
Hm.
Aber Schluss damit. Wie sagt der geschätzte Kollege Philipp Amthor? Genug Schabernack.
Genug Schabernack. Zebrastreifen lasse ich normalerweise auch nur in einem Beatles-Kontext gelten, insofern.
Mein Zebra des Monats ist Domagoj Duvnjak.
Wir sind uns wieder einig.
Das ist verrückt.
Man kann das nicht lernen.
Das ist verrückt. Muss dazu sagen, es ist vielleicht der Name auch, der einem als Erster einfällt und dann denkt man aber drüber nach, hat man jemanden irgendwie nicht auf dem Schirm gerade in dieser Überlegung. Es gab einige, die wirklich noch dann vielleicht mit in die Auswahl kam. Also ich finde Rune Dahmke so für seine Flexibilität und er ist immer da und ist in der Deckung als Außen da hervorragend. Ich fand auch Thomas Schmirkwar mit seiner Attitüde, auch nachdem der Wechsel bekannt gegeben worden ist, einfach da weiterzumachen. Erinnere mich an die erste Halbzeit in Torre La Vega mit 5 gehaltenen 7 Metern, glaube ich. So, also der hat auch eine gute Rolle gespielt, aber überstrahlt wird das einfach tatsächlich von Dule. Finde ich, der das wirklich einfach bewundernswert ist, wie der im Moment spielt. Also mit 36 und ich darf das sagen, ich bin nur ein Jahr jünger. Ich weiß, wie sich der Körper anfühlt, wenn man Sport gemacht hat und da reden wir dann nicht von 60 Minuten Leistungshandball.
Ja, ich bin auch nur 1 oder 2 Jahre älter, glaube ich.
Ja, insofern genau. Dürfen wir das sagen, dass es bewundernswert ist, mit 36 Jahren nach so vielen Jahren Handball und so vielen Spielen und so viel Belastung jetzt dann nochmal so voranzugehen, sowohl handballerisch, da bestand sowieso kein Zweifel dran, aber auch wirklich körperlich in der gesamten Ausstrahlung, so eine Mischung aus Erfahrung und Härte im Sinne von gestählt sein über diese ganzen Jahre und gepaart mit natürlich handballerischen Fähigkeiten, aber auch Verständnis für Rhythmus und Takt eines Spiels, also wann es sinnvoll ist, anzuziehen, wann es sinnvoll ist, mal zu beruhigen. So eine von den Gesten, die ich von ihm diesen Monat sehr häufig gesehen habe, ist dieses mit ausgebreiteten Armen.
Genau.
Leute, kommt mal wieder zu euch. So, ne, wir ziehen das jetzt hier.
Entweder das oder ich erinnere mich auch an eine Szene gegen Wetzlar. Wir sitzen ja oft hinterm Tor. Und als der THW auf die andere Seite gespielt hat, da stand er in der Mitte, in der Rückraummitte, ohne Ball und hatte die Arme auch so ausgebreitet, wie so ein bisschen wie Flügel ausgebreitet, aber eher um anzutreiben. Und das hatte von hinten so in der Totalen sowas von einem Dirigenten, der eben vor seinem Orchester steht und irgendwie die einzelnen Teile in Bewegung bringt und das Tempo vorgibt und das ist wirklich, also diese Leader-Qualitäten in jeglicher Hinsicht, nicht immer nur der Leader, der an der Spitze der Gruppe sich ins Gemetzel schmeißt.
Ich musste gerade umschalten auf Leader Englisch, weil wir gerade beim Dirigenten waren mit Liedern. Genau. Ich habe überlegt, was die Leader-Qualität, ob er auch ein guter Sänger ist, weiß ich nicht.
Ja. Und ich singe diese Lieder. diese Leader-Qualitäten in jeder Hinsicht, also eben nicht nur das Vorangehen mit dem Kopf voraus ins Tümmel, sondern auch, wie du schon sagtest, das Tempo bestimmen, die Nebenleute aufbauen, die Nebenleute in Szene setzen, aber auch seine Torgefahr.
Ja.
Die, Ich habe mir das mal angeschaut. Ich bin eigentlich kein Zahlenmensch. Ne? Also ich habe vor dem Abitur versucht, alle Naturwissenschaften und besonders Mathe so früh wie möglich abzugeben. Meine Leistungskurse waren Englisch und Geschichte. Aber ich habe noch mal geschaut. Duvniak hat bisher wettbewerbsübergreifend in 19 Spielen 62 Tore geworfen. Das ist ein Schnitt von 3,3. Nicht nur ist er im Moment der drittbeste THW-Schütze, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, in den Regionen war er in den letzten Saisons eigentlich nie mehr. Das haben immer andere übernommen, das Tore werfen. Aber so einen Schnitt hatte er auch seit der Saison 2016-17 nicht mehr. Also ich habe das Gefühl auch so ein bisschen, das war jetzt auch in Eisenach so, dass er wieder Spaß daran hat, selber in die Lücken zu gehen und oft auch mit seinem Spielwitz und mit seiner Cleverness diese Lücken auch, sieht zumindest so aus, mit Leichtigkeit findet und durchgeht. Insofern, also wirklich in vielerlei Hinsicht ist der im Moment so ein bisschen auf dem Höhepunkt seines Schaffens.
Ja.
So sieht es jedenfalls aus.
Also auf jeden Fall, vielleicht auch, ohne da irgendwie böse sein zu wollen, aber vielleicht auch etwas, was man ihm so in der Form nicht mehr unbedingt zugetraut hat. Und da komme ich dann vielleicht auf eine kleine Kehrseite, nämlich was sagt es über eine Mannschaft aus, dass ein 36-Jähriger, dem man vor der Saison so ein baldiges Karriereende prophezeit hat sozusagen, wenn sie von ihm getragen wird und getragen werden muss, weil einfach niemand anders irgendwie im Moment da ist. Klar, das ist auch seine Rolle, dafür ist er auch da, absolut.
Man könnte jetzt ja auch sagen, gut ist einfach gut.
Gut ist einfach gut.
Egal, ob eine 36 draufsteht oder eine 25, ne? Aber,
ja, natürlich. Aber ich glaube, die Vorstellungen auch der Verantwortlichen waren andere. War nicht, dass er jetzt keine Rolle mehr spielt. Das überhaupt nicht. Aber die Vorstellung war nicht, dass diese gesamte Last in sowohl Spielleitung, aber auch einfach in Sachen, wie soll man es sagen, so ein bisschen Charakter der Mannschaft bewahren und nach oben holen und so, dass alle Last auf seinen Schultern liegt. Ich glaube nicht, dass das so geplant war.
Na, die anderen sind ja nicht da.
Die anderen sind nicht da, das spielt viel eine Rolle. Mhm. Ne? Und ich will das dadurch seine Leistung überhaupt nicht schlecht machen. Man kann nur einfach hoffen, oder muss hoffen, dass Körper und Kopf da einfach noch weiter mitmachen jetzt die ganze Zeit, ne? Und dass er sich dieses Hoch wirklich auch lange behält.
Moment, du redest hier vom Kieler Sportler des Jahres.
Ja. Ja, ist er auch zurecht geworden.
Ist er auch zurecht geworden, ja.
Alles richtig. Und wie gesagt, das ist jetzt überhaupt keine, soll überhaupt kein, keine, keine, ja, wie soll man sagen, ich will das weder unterschätzen, noch will ich es kleinreden oder sonst was.
Ich dachte, du wolltest jetzt Gotteslästerung sagen.
Um Gottes Willen, ja, das hätte ich auch machen können, das stimmt natürlich. Entschuldigung. Nein, also ich bleib dabei, es ist bewundernswert, es ist wirklich stark, was er im Moment spielt und der THW kann sehr froh sein, dass er ihn in dieser Form hat und ich denke, dass, wenn er dazu bereit ist, dann auch mit ihm noch ein Jahr verlängern möchte, kann, wird, weil das, glaube ich, im Moment auf jeden Fall Sinn macht. Und wenn das dann, scheint bei ihm ja auch alles zu laufen. Also nicht jetzt handballerisch, aber auch zu Hause alles in Ordnung mit drei Kindern und so, ist ja auch nochmal eine andere Lebensrealität, als das vor 10 Jahren war, als er zum THW kam. So, insofern scheint da alles wirklich gut zu sein und ich freue mich sehr drüber, weil er auch schon immer ein tadelloser Sportsmann war.
Ich habe Domagoj Duvniak zum dritten Mal in meiner Podcast-Karriere zum Zebra des Monats gewählt und wir sind uns einig. Wie finden wir denn das?
Ja. Ja, passt.
Dann kommen wir nahtlos zur nächsten Rubrik.
Zebras ohne Ball.
Ich muss jetzt einmal erklären, Zebras ohne Ball ist eigentlich, wie der Name schon sagt, die Rubrik, wo wir über das Hobby Kaffee trinken, ein jagendes oder segelndes oder handwerkendes Zebra berichten, über die Hobbys der Spieler, über ihre Freizeitbeschäftigung, über ihre Zeit mit den Familien. Also eben all das, was sie tun, wenn der Ball nicht im Spiel ist. Wir haben die Rubrik jetzt missbraucht, denn wir könnten auch sagen Zebra-Lazarett, denn es geht jetzt in dieser Rubrik um die Zebras, die im Moment verletzt sind und gar nicht mit dem Ball auf dem Feld stehen.
Notgedrungen. Ohne Ball.
Ja, so ohne Ball. Es ist was das angeht, nach dem November der Wahrheit, der Desaster Dezember. Es sind wirklich viele Verletzte. Harald Reinkind klammere ich ein bisschen aus, der ist natürlich trotzdem auch verletzt, aber das ist seit Saisonbeginn quasi eingeplant, dass der erst im Februar nach der WM-Pause wiederkommt. Der hat sich an beiden Fersen operieren lassen und den Ellenbogen noch gleich mitgemacht, schnell mal dreimal Vollnarkose hintereinander.
Ja, man schon.
Man gönnt sich, ja sonst nichts. Ja. Aber ich habe es jetzt in einem Text gestern ein bisschen verglichen mit und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray. So wird sich vielleicht Philipp Jicher fühlen. Also zu Saisonbeginn, ich weiß noch, in Graz im Trainingslager, da taperte man jeden Tag in die Halle und sah dann, wie Elias Elefsen, Aschipa Götu und Nikola Bilic immer nur am Rand mit dem Athletiktrainer oder auf einem Ergometer irgendwie für sich gearbeitet haben oder im Kraftraum. Dann waren beide wieder da und jetzt sind beide wieder verletzt. Und das war das, was wir eben gesagt haben. Domagoj Duvnjak, die anderen sind einfach nicht da. Die beiden, die auch als, also Bilic und Elefsen Aschipa Götu, die beide auch als Spielmacher vorgesehen sind. Ich finde allerdings auch, dass das hätte man im Zebra-Formcheck noch mit erwähnen können. Nikola Bilic hat mir unglaublich gut wiedergefallen als Halblinker, was er ja auch immer in der Nationalmannschaft spielt. Also ich sehe den immer gar nicht so unbedingt auf der Mitte, sondern im Zusammenspiel mit Duvnjak als Mittelmann und dann auf Halblinks, das war wirklich teilweise auch Weltklasse. Und seit gestern wissen wir auch, dass jetzt auch noch Henrik Pekeler 8 Wochen lang ausfallen wird. Der hat sich eine Sehne im linken Daumen gerissen im Spiel gegen Eisenach, gegen 14-Tore-Mann Marco Grigic. Oh. Ist er irgendwo am, er sagte, entweder am Trikot oder am Kopf hängen geblieben.
Fühlt sich ähnlich an.
Fühlt sich ähnlich an.
Ja.
Ja.
Also, das ja jetzt auch mit Peke super unglücklich, ne? Also, dass solche Situationen. Bilic absolut war stark zwischendurch, aber das ist dann ja leider auch so, kommt dann zum Beispiel, obwohl er sehr stark gespielt hat, für sowas wie Zebra des Monats in Frage, weil er halt das 2 Spiele machen konnte und danach dann wieder zum Zusehen gezwungen ist. Es kam ja noch dazu, dass auch noch weitere ausgefallen sind zwischendurch, also Erik Johansson mit Infekt oder hatte, glaube ich, auch ein Spiel verpasst, ein European League Spiel vorher, schon zwischenzeitlich, jetzt Infekt, Kurz fehlte jetzt noch.
Johansson hatte einmal gefehlt, weil er Vater geworden ist.
Genau. Also da sind halt so viele verschiedene Dinge, ne, von verschiedenen Spielern, die da, also Linus Kurz, wie gesagt, war jetzt auch, Dule war auch krank, ein Spiel, glaube ich, ne, reiste dann noch nach zu einem anderen Auswärtsspiel. Also da, ja, das ist echt eine miese Situation und das.
Dule hatte Torre La Vega verpasst und war dann nach Gummersbach nachgekommen. Ja,
genau so. Das macht es nicht leichter, das stellt wahrscheinlich auch diese Defizite in das, was wir gesagt haben, also dieses dann einzubrechen und so weiter. Ich glaube, das ist ein bisschen auch darauf zurückzuführen, dass sich so Automatismen gar nicht richtig einstellen, weil die sich gar nicht einstellen können in immer wechselndem Personal und die dann auch durchspielen müssen, ne, und keine Pause kriegen, also sowohl für den Kopf als auch für den Körper, auch während des Spiels mal. So, das spielt sicherlich auch damit rein und das macht die Situation nicht leichter. Das soll auch jetzt bestimmt keine Jammerei sein, das wird man vom THW ja auch nicht hören. Aber es ist natürlich schon eine Liste, die wehtut in dem Moment.
Ja, mein Großvater hat immer gesagt, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Dazu passt die Tatsache, dass Anfang November dann auch noch Karl Valinius nach Ribe-Esbjerg in Dänemark abgegeben wurde. Die seitdem zwar auch noch kein Spiel gewonnen haben und immer noch unten im Abstiegskampf drinstecken, aber Karl offensichtlich da ganz gut angekommen ist und viele Tore wirft. Und ich denke, das wird sich dann irgendwann da hoffentlich auch in Ergebnissen niederschlagen. Und der THW hat sogar in dem Vertrag eine Rückholoption verankert, aber eben immer nur am Saisonbeginn, dass man einmal schaut, bleibt er da oder kommt er zurück. Und nicht für Notfälle wie diese, denn sowohl im Angriff mit den verletzten Rechtshändern als auch in der Abwehr im Innenblock, wo er ja nach der Sommerpause so richtig auch zum Einsatz und zum Zuge gekommen ist, könnte man den eigentlich jetzt gut gebrauchen.
Ja.
Das ist wirklich ärgerlich.
Ja, ja, das ist, also klar kannst du ja sagen, dämlich, dass man den jetzt abgegeben hat, ne? So, aber
ja,
die Vorzeichen haben sich verändert. Du kannst, glaube ich, nicht alles irgendwie einpreisen und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, es ist, war ja keine sportliche Entscheidung. Das hat ja Philipp Giecher auch nochmal ganz klar gemacht. Das war wirklich eine Entscheidung, die vorrangig aus wirtschaftlichen Überlegungen getroffen werden musste. Und da hängst du jetzt halt damit, kannst sagen, jetzt hast du den Salat, aber in dem Moment kannst du ja nicht einpreisen, dass dir eine komplette Rückraumreihe wirklich länger wegbricht und ich glaube, dann brauchst du wirklich einen 25-köpfigen Kader, um alles von diesen Sachen aufzufangen. Blöd, ärgerlich, absolut, aber ja.
Und es steht viel auf dem Spiel, ne? Also
ja.
Jetzt kommt in dieser Woche das Spiel gegen Hannover. Es kommt noch ein Viertelfinale im DHB-Pokal, wo unbedingt das Saisonziel Final Four erreicht werden soll. Auch Spiele in Leipzig und in Lemgo, die gewinnt man nicht im Vorbeigehen. Also Verletzungen sind immer blöd, aber diese kommen jetzt auch wirklich zur ja. Unzeit. Also
ja, vor allen Dingen, weil es mit Pekeler jetzt ja wirklich auch neben Dule einen Routinier trifft, der in bestechender Form war. Also wirklich auch ja selbst gesagt hat, er ist so fit wie lange nicht mehr und ist auch in der Lage, durchzuziehen, wenn es sein muss, bei geringer Personaldecke und vorne und hinten zu spielen, war auch torgefährlich. Hat, ich weiß nicht, ich habe die Zahl jetzt nicht hier schlecht vorbereitet, aber hat auch viele Tore geworfen, verhältnismäßig. Insofern ist das ein totaler Verlust. Und dann eben gepaart mit denen, die wir schon vorher hatten, sozusagen. Und dann ja auch nicht unbedingt zu wissen, zum Beispiel bei Skippy, wie lange dauert denn das? Und wann ist er wieder da? Das sind ja auch so Sachen. Jetzt Peke haut natürlich rein, aber da ist ja ungefähr die Prognose, dass es dann nach der WM Pause, wie man so schön sagt, Pause, dann wieder klappt. Aber ja, mal schauen. Keine Top-Voraussetzungen für die kommenden Spiele, die ja noch, wie du gesagt hast, intensiv werden und wichtig und in kurzer Abfolge und vor Weihnachten und überhaupt.
Ich helfe dir mal einmal kurz aus.
Bitte.
Nikola Bielik, 40 Tore wettbewerbsübergreifend, aber in nur 11 Spielen.
Mhm.
Also ein ganz guter Schnitt von 3,6. Es führt wirklich mit großem Abstand mit 110 Toren Emil Madsen, der ja besonders am Anfang der Saison
ja,
wirklich alles zusammengeworfen hat.
Dem darf natürlich jetzt auch überhaupt nichts passieren. Mhm. Ne? Also.
Johansson mit 3 Spielen weniger, 76 Tore. Dule hatte ich schon gesagt, 62. Pekeler 56. Ja.
Ja,
also Daumen drücken,
ja,
dass nichts
genau,
mehr passiert.
Genau. Aber nicht den von Peke, der soll schön heilen. Den lassen wir ungedrückt.
Das würde wehtun.
Ja, also Hoffnung, dass es jetzt wirklich mal dabei bleibt und diese angespannte Lage sich noch nicht noch mehr verschlimmert.
Umso schwerer fällt jetzt natürlich der Blick in die
Glaskugel.
Unsere nächste Rubrik. Also, wir hatten ja eben schon gesagt, 18:8 Punkte, Platz 5 in der Bundesliga. Eigentlich nichts passiert. Dass ich das jetzt hier nochmal so sage, hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gedacht.
Ja, das ist, ja.
Zwischendurch war ich mir sehr sicher, Champions League Quali, Meisterschaft, alles in weite Ferne gerückt. Aber man sieht eben, wie die anderen auch mit Problemen zu kämpfen haben. Ja. Also Magdeburg hat Verletzte. Dann hatte Melsung in Eisenach verloren. Dann jetzt haben sich die Füchse und Magdeburg die Punkte geteilt.
Stand jetzt. Gibt ja noch einen Protest. Wegen irgendeinem Tor in der 39. Minute, glaube ich.
Ja, das war ein Wembley-Tor.
Ja,
genau.
Aber
ich habe es mir 82 Mal angeguckt. Ich glaube nicht, dass der Ball hinter der Linie war, aber.
Ich verstehe nicht, wie du bei einem Tor, bei einem Spiel, in dem, ich glaube, 64 Tore fallen, ne? 32, glaube ich auch, oder 31. Also, es fallen 62 Tore. Und du legst Protest ein wegen eines Tores mitten im Spiel, wo das ja schon weiterging sozusagen, ne? Und das lag nicht an diesem Tor, dass sie da einen Punkt haben liegen lassen. Sie hatten genug Chancen, da was zu machen, aber gut.
Na gut, die Berliner werden sagen, wie, das lag nicht an dem Tor. Natürlich, denn dann hätten wir ja eins mehr gehabt.
Naja.
Ich weiß, was du meinst.
Nach der Führung und dem, ich glaube, Fabian Wiede war es, der eine Minute, knappe Minute vor Schluss völlig frei im Tempo Gegenstoß die Chance hat, das Ding klar zu machen und so. Also ich finde es ein bisschen fragwürdig.
Ich habe es leider nicht gesehen. Ich war auf der Autobahn auf dem Rückweg aus Eisenach und mach das nicht wie so Brummifahrer, die Fernseher an Bord haben. Ja, also Melsung und Hannover haben beide 4 Minuspunkte, spielen am 23. Dezember aber auch noch gegeneinander. Die SG muss noch zu den Löwen, spielt noch gegen die Füchse im Dezember. Der SC Magdeburg muss auch noch zu den Löwen. Also selbst nur im Dezember, danach haben wir ja noch eine halbe Saison, aber nur im Dezember wird auch noch sehr, sehr viel Bewegung da oben reinkommen.
Ja.
Allerdings, wenn man da oben mitmischen will, setzt das auch einen Sieg gegen Hannover voraus.
Absolut, das stimmt. Auch wenn du vorhin gesagt hast, dass zweistellig Minuspunkte für die Meisterschaft reichen würden.
Ja, ja,
zweistellig Minuspunkte nach der Hinserie.
Ist vielleicht was anderes.
Ein bisschen
zu viel. Das wäre ein bisschen zu viel.
Nee, genau. Also das ist das, was ich meinte. Es ist sehr viel breiter geworden. Viel mehr Mannschaften mischen mit. Viel mehr Mannschaften haben auch die Chance, diese Topspiele wirklich zu gewinnen. Man hatte ja über Jahre das Gefühl, dass in der Handball-Bundesliga relativ wenige Überraschungen passieren, weil am Ende einfach sich die Qualität über 60 Minuten dann durchsetzt. Diese Qualität hat sich bei vielen Mannschaften sehr erhöht. Und insofern sind da wirklich die genannten 6, 7 Mannschaften, die da wirklich oben mitspielen. Also auch Gummersbach steht ja immer noch gut da, hätte theoretisch auch noch jetzt mit Julian Köster wieder zurück die Gelegenheit, da so ein Spiel, so ein Topspiel mal zu gewinnen. Man erinnert nur an das Auswärtsspiel in der vergangenen Saison vom THW in Gummersbach. So, die Füchse lassen aber auch hier mal einen Punkt gegen Hamburg liegen. Ne, du hast gesagt, Melsung, Eisenach, Magdeburg hat eine ganz schwierige Phase, auch in der Champions League, unten rumgekrebst in dieser Achtergruppe, die haben sich direkt nach dem Pokal aus in Kiel, was für die auch sehr enttäuschend war, in Melsung eine, ich glaube, -11 blutige Nase abgeholt, also jedenfalls sehr hohe Niederlage, um die 10 Tore.
23, 31.
Okay, 8 waren's. Na gut.
Sind das 11? Warte
das
mal.
Sind keine 11. Das, auch wenn ich auch kein Zahlenmensch bin, aber das sind keine 11. Aber trotzdem eine hohe Niederlage und wirklich ein Schlag ins Kontor, 3 Tage nach dem Pokal aus oder wann das war. Ja, muss man mal gucken. Also
Oma Ingi Magnusson ist verletzt. Wird
richtig.
Wird auch das Turnier im Januar verpassen. Die waren ja auch, muss man ja wirklich sagen, die waren ja auch von Verletzungen gebeutelt, also Hornke kehrte ja mit der Fußverletzung von den Olympischen Spielen zurück, Weber war verletzt, Felix Klaar ist verletzt, also die mussten ja auch schon nachbessern, haben dann Manuel Zehnder verpflichtet, also also ich würde sagen, Kiel und Magdeburg haben im Moment, was Verletzte angeht, so richtig ins Klo gegriffen, das scheint bei Melsung und Hannover zumindest kein großer Faktor zu sein. Bei den Füchsen wird, glaube ich, morgens immer ein Morgengebet für Matthias Gitzel gesprochen, dass der sich nicht verletzt. Ja. Er hat ja auch wirklich wieder fantastische Spiele gemacht. Unglaublich, was der zu leisten imstande ist.
Ich glaube, 10 Tore in der ersten Halbzeit gegen Magdeburg.
Mhm. Irre, wirklich irre.
Da hatte aber auch Magdeburg, das fand ich auch interessant, hatte ich so noch nicht gesehen, 0 Paraden in der ersten Halbzeit. Keine einzige Parade.
Mhm. Das war jetzt ja auch so bei dem Eisenach-Spiel. Mhm. Die haben ja schon erste Halbzeit. Dann kam Heinevetter rein und Heinevetter wieder raus. Und am Ende hatten die 0 Paraden. Aber nach der Pause hat sich jetzt ein bisschen geändert.
Ja, da wurde es dann jetzt. Das war ja auch dann Teil der Aufholjagd sozusagen.
Genau.
Aber du siehst auch daran, also auch die Füchse verlieren mal so, oder also verlieren nicht, aber lassen einen Punkt in so einem Spiel, wo sie klar führen, also wo wir vorhin über THW gegen Flensburg geredet haben und so, ne? Das passiert auch anderen Mannschaften. Hat einfach auch was damit zu tun, dass eben, dass der Druck extrem ist, und das meine ich jetzt nicht nur psychisch, sondern auch handballerisch. Der Druck von den Gegnern ist vor allen Dingen in diesen Topspielen, die immer mehr werden. Früher waren es halt 2 oder 4 Topspiele in der Saison vielleicht und jetzt sind es dann halt 10 oder 12.
Naja, man sieht es ja daran, du hast ja eben den VfL Gummersbach schon mitgenannt. Also es liegen 4 Punkte zwischen dem 1. und dem 7. Also 7 Mannschaften, die sich da in diesem Gewässer mittummeln, die alle noch gegeneinander Punkte lassen werden. Also
ja,
es ist noch alles möglich, aber wie ich eben schon sagte, das setzt wirklich auch voraus. Petter Överby hat das so schön gesagt, so, wir brauchen jetzt die Punkte und er möchte ungern noch irgendwas liegen lassen bis Weihnachten. Und das war,
ich glaube, Skippy hat das auch gesagt, das war ein schöner Satz, wir müssen jetzt aufhören, Spiele zu verlieren.
Ja, genau, wir müssen aufhören, Spiele zu verlieren und das ist, das trifft beim THW aber eben mehr als bei manch anderer Mannschaft zu, denn 8 Minuspunkte sind 8 Minuspunkte, ja, und das sind nicht wenige und wenn es jetzt 10 wäre nach einer Hannover-Niederlage, dann sieht die Welt vielleicht doch, auch wenn jetzt nicht von einem Tag zum anderen immer gleich alles zwischen Schwarz und Weiß schwankt, aber dann sieht die Welt in der Hinrunde schon auch nochmal anders,
ja,
aus, würde,
ja,
ich sagen.
Definitiv.
Ja.
Und Hannover ist oder macht zumindest den ganz klaren Anschein, eine absolute Top-Mannschaft zu sein in dieser Saison, die mit Christian Prokop als Trainer da einiges aufgebaut haben, auch über eine gewisse Zeit entwickelt haben. Insofern ist das ein heftiges Spiel, was jetzt uns bevorsteht. Und
ich glaube, dieser Prokop wäre mal einer für einen Bundestrainerposten.
ja, ich glaube, ich weiß nicht, wer es war. Patrick Wienzek, glaube ich, gesagt, dass er einfach da nicht diese Zeit bekommen hat,
nicht
die er jetzt in Hannover bekommen hat.
Genau.
Ne?
Aber Rune Damke hat zum Beispiel auch gesagt, das ist ein guter Trainer, der ist nicht umsonst Bundestrainer geworden. Also beides
das,
stimmt.
Ja, er hat ja auch vorher auch in Leipzig schon hervorragende Arbeit geleistet. Ne? Also der ist jetzt nicht aus dem Nichts Bundestrainer geworden. Das hat nicht so funktioniert, wie sich alle Seiten das irgendwie vorgestellt haben.
Genau.
Aber dass das ein guter Trainer ist, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Es scheint, das ist ja auch immer so, es passt ja nicht überall. Das ist ganz normal im Profisport. Mhm. Und ein Trainer, der mit der einen Mannschaft weniger Erfolg hat, startet dann mit der anderen durch. Jetzt in Hannover scheint das total zu passen. Die haben eine super Truppe mit Renas Uschins, den deutschen Shootingstar wahrscheinlich irgendwie in den Reihen, der auch Spiele fast alleine entscheiden kann.
Der auch sehr klar im Kopf ist. Ich habe jetzt gerade mit dem lange gesprochen. Für die Vorberichterstattung auf das Spiel gegen Hannover, der wirklich sehr klar im Kopf ist, sehr geerdet, hat einen guten Blick. Dem geht es auch vielleicht eher um seine Wohlfühlzone in Hannover, als dass er jetzt sagt, ich möchte unbedingt zu irgendeinem großen Club, der mir aber in diesen Zeiten auch nicht garantieren kann, dass wir Champions League spielen oder Meister werden, denn es ist alles eng da und Hannover steht ja mittendrin da oben und wirklich ein toller Spieler und auch ein ganz guter Typ.
Ja. Ja. So, und dann ist dieses Spiel einfach extrem wichtig. Und das ist auch die Maxime, ne, für den THW. Du musst da jetzt dich irgendwie durchbeißen bis Jahresende. Und mit durchbeißen meine ich irgendwie Siege einfahren, egal wie die am Ende aussehen, um dann im neuen Jahr nach der WM nochmal wirklich eine gute Ausgangslage zu haben und die Chance haben, tatsächlich um die Champions League mitzuspielen, die enorm wichtig wäre, wirtschaftlich und auch fürs Selbstverständnis, für Spielerbewegungen, sage ich jetzt mal, extrem wichtig. Und insofern musst du jetzt dranbleiben und auch über die gesamte Spieldauer wirklich immer dranbleiben, auch wenn es mal nicht so funktioniert. Denn das muss man auch sagen, Hannover, Lemgo, Leipzig, ne, kommen da zum Beispiel noch, sind halt bei allem Respekt nicht Torre La Vega und Vojvodina, sondern die nutzen diese Dinger dann halt gnadenlos aus und schaffen es dann auch, diese Spiele umzubiegen.
Sind beides auch Auswärtsspiele, ja.
Insofern, ja, definitiv. Also da musst du jetzt wirklich mit maximal geschärften Sinnen reingehen. Das klingt total platt, aber es ist tatsächlich so, ne? Dass, wenn du dieses Spiel gegen Hannover gewinnst und dich danach schadlos hältst und dann auch noch deine Spieler, das hast du dann nicht mehr in der eigenen Hand, aber deine Spieler noch heile durch das große Turnier bringst und vielleicht auch sogar mit Erfolgen, die nochmal für den Kopf was machen oder so, dann ist da in der Rückrunde absolut noch alles drin, ne? Aber ja, du musst wirklich jetzt komplett fokussiert sein und
ist ein bisschen zynisch, manchmal hat man ja schon fast den Gedanken, dass es besser wäre, wenn der eine oder andere die WM nicht mehr ganz schaffen würde, damit er dann wirklich Zeit hat, sich auszukurieren und dann gesund in die Rückrunde zu starten und so. Aber gleichzeitig gönnt man das natürlich jedem Einzelnen auch, eine WM zu spielen. Und
ja, und ich glaube, in dem Kontext ist dann wirklich, wenn du mit einer Medaille nach Hause kommst, ist, glaube ich, der Nutzen größer, weil das einfach so für Erfolgserlebnisse und Selbstbewusstsein und so gibt es keinen Ersatz. Also klar ist da ist körperliche Beanspruchung ein Thema, aber ich glaube, dass wenn du wirklich mit Medaille und Erfolgen irgendwie nach Hause kommst, dass das mehr Kräfte noch freisetzen kann, als du verlierst.
Das glaube ich auch. Ich muss gerade noch mal kurz nachschauen. Ich weiß gar nicht so genau, ob alle Zebras, an die ich gerade gedacht habe, bei der WM überhaupt dabei sind. Also die Färöer sind auf jeden Fall nicht dabei. Insofern ist das schon mal ein Spieler, der die Zeit bekommen könnte, um so richtig, richtig wieder fit zu werden.
Ja, und es bleibt ja irre. Also wenn du dir anguckst, dass das die WM ja weit in den Februar hineingeht, glaube ich, ne? Also früher war es ja immer so letztes Januar.
Ich glaube, der
3. Februar oder so.
Februar.
Es geht in den Februar rein,
auf jeden Fall.
Früher war es ja immer so Finale, 28.01. oder so. Habe ich zumindest so im Kopf oder im Gefühl. Jetzt ist es der 3. Februar und dann ist am 8. Februar direkt das Spiel gegen Magdeburg, ne?
2. Februar ist das Finale, das ist der Sonntag. Okay. Ja, 2. Februar. Also doch nicht weit in den Februar hinein.
Das stimmt. Aber 3. Februar ist der Reisetag sozusagen. Und dann kommst du nach Hause erstmal wieder, ne? Und dann
am
4 Tage
Februar.
Später, 8. Februar, ist dann nachher das Spiel gegen Magdeburg direkt, ne? Das ist schon hart. Muss man wirklich sagen. Aber es ist wirklich alles drin, vorausgesetzt Sieg gegen Hannover, würde ich auch so sehen. Insofern muss man jetzt sich committen sozusagen, vor allen Dingen für dieses Spiel und dann für die gesamte Situation und das annehmen, wie es ist, mit den Verletzten und mit den Minuspunkten, die man schon hat und mit den Defiziten, die man hat und ja.
Oder vielleicht auch nochmal nachverpflichten. Andere Vereine sind da im Einzelfall, siehe Magdeburg, wesentlich schneller dabei.
Ja, andererseits, wenn du einen Valinius aus wirtschaftlichen Erwägungen abgibst, glaube ich, ist es mit Nachverpflichtungen eher schwierig aus der Perspektive.
Gut, da wusstest du zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht, dass dir einer von nur 3 Innenblockspielern wegbricht.
Das stimmt.
Wobei, das kann Johansson auch spielen, das kann Dule auch spielen, dann musst du aber eben irgendwie wieder Kräftezugeständnisse in der Offensive machen. Also es ist immer so ein Domino-Effekt.
Ja, dann muss halt Rune wieder.
Ja, im Innenblock. Ach so,
in der Mitte spielen. Okay. Nee, um dann vorne zu entlasten.
Ja, ich dachte, im Innenblock.
Ja, das kann sehr viel, das weiß ich nicht. Müsste ich mit ihm mal drüber sprechen. Aber ja, ich glaube, das haben wir ja auch schon in den Jahren der Vergangenheit gehabt, wo es auch so Situationen gab, die völlig verletzungsgebeutelt waren. Und nämlich daran noch mit André Schäpkin noch geholt, weil du keinen Abwehrspieler mehr hattest.
Oder der letzte Champions League-Sieg mit irgendwie 9 gesunden Spielern so ungefähr.
Also ich glaube, du musst diese Wagenburg-Mentalität wieder schaffen, ne? Da, wirklich wir gegen alle, gegen den Rest der Welt und wir boxen uns dadurch alles durch, indem wir halt zusammenhalten, uns auf dem Spielfeld auch aufrichten, wenn es mal nicht so funktioniert. Das fehlte mir so ein bisschen tatsächlich, dass es dann so dieses Kartenhaus so in sich zusammenbricht. Das halt nicht. Also man könnte so ein paar Forderungen dafür aufstellen, zum Beispiel. Ich finde persönlich, meine erste Forderung wäre eine intensivierte sportpsychologische Arbeit. Die wird betrieben beim THW, aber das wirklich nochmal auf diese Situation fokussiert, wirklich nochmal zu machen. Kein 7-6 mehr außer in Unterzahl, wäre meine zweite Forderung.
Es gab jetzt sogar Spiele, da wurde es nicht mal in Unterzahl gespielt. Das fand ich ganz erfrischend.
Ja, also das wäre die zweite Forderung. 6. Und meine dritte Forderung wäre ein Mannschaftsabend unter Missachtung ökotrophologischer Empfehlungen und mit trainingsfreiem Vormittag mindestens danach.
Du meinst einen Mannschaftsabend, der sich so ein bisschen anlehnt an unsere Weihnachtsfeier heute Abend?
Sozusagen.
Oder? Ja,
genau. Einfach mal, weiß ich nicht.
Es gibt Grünkohl.
Ja, einfach mal eine Runde Burger und ein Bier und dann sich mal zusammensetzen und sich einschwören auf die Dinge, die da noch kommen.
Die werden ja auch ihre Weihnachtsfeier machen, da gehe ich mal fest von aus.
Können Sie das ja nutzen. Wann meine Forderung und in welchem Rahmen sie umgesetzt werden, ist mir egal.
Alle einsperren in einen Escape Room.
Ja, vielleicht auch das.
Wir schauen ja immer noch in die Glaskugel. Ganz kurz, was haben wir denn noch zu erwarten bis Weihnachten? Wir haben schon gesagt, der Vertrag von Domagoj Duvnjak wird mit Sicherheit schon irgendwo bereit liegen und ist nur noch Formsache, glaube ich jedenfalls. Die beiden anderen, deren Verträge noch auslaufen, sind Patrick Wienzek und Henrik Pekeler. Kurz Klammer auf, der Vertrag von Linksaußen Magnus Landin hat sich aufgrund einer vertraglichen Klausel automatisch um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert. Also Wienzek, Pekeler, es scheint ausgemachte Sache zu sein, dass das eine Entweder-Oder-Frage ist, denn mit Veron Nacinovic und Petter Överby sind ja noch zwei andere Kreisläufer da in der nächsten Saison. Also einer von den beiden wird bleiben und einer der andere wird vielleicht auch bleiben, nur nicht in der Rolle als Spieler.
Ja, ja.
Tja.
Ja, das wird sicherlich da dann in der WM-Zeit auch genutzt werden nochmal, wahrscheinlich um das irgendwie zu schärfen.
Meinst nicht, die wollen alles vor Weihnachten unter Dach und Fach
kann
bringen.
Sein, aber ich glaube, dass wenn ein Patrick Wienzek beispielsweise sagt, gib mir nochmal das Fest mit meiner Familie und dann mal runterfahren und dann bin ich im Januar bereit, eine Entscheidung wirklich zu treffen, weil ich glaube wirklich, dass es ihm schwerfällt, diese Entscheidung zu treffen. Und ich glaube nicht, dass du als THW dann ihm Steine in den Weg legst sozusagen oder darauf pochst, dass das wirklich vor Weihnachten alles fix sein muss.
Er selber hat gesagt, er möchte eine schnelle Entscheidung.
Und das ist eine Definitionssache.
So wie du es gerade beschrieben hast, klingt das so ein bisschen so, als ob der THW gesagt hätte, was immer du willst.
Nee, das glaube ich nicht.
Du kannst dich entscheiden. Und ich glaube, so ein Freibrief, so eine Art Freibrief ist es nicht. Sondern ich kann mir am Ende schon vorstellen, ja, also das, was du beschrieben hast, ist dann vielleicht die Frage nach einer anderen Rolle oder ob er woanders nochmal weiterspielen möchte. Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen. Er hat ja auch immer gesagt, dass er mit der Familie gerne hierbleiben möchte und so weiter. Und ich kann mir auch vorstellen oder habe es ja auch schon an anderer Stelle gesagt, dass ich denke, dass der THW eher zu Henrik Pekeler tendieren wird. Der ist etwas jünger, der ist auch in bestechender Form und ja, das ist eine spannende Frage. Und noch spannender ist die Frage, was Patrick Wienzek eventuell dann danach im Verein machen wird. Also das Gerücht, er könnte Trainer beim TSV Altenholz in der dritten Liga werden, hat er schon selbst vom Tisch gewischt. Das ist Quatsch. Und er hat auch gesagt, wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt nicht gleich Trainer werde, außer vielleicht bei irgendwelchen, in irgendeiner Kindermannschaft, bei seinen Kindern oder so. Mhm. Ja, ist wirklich spannend. Ist vielleicht die spannendste Frage jetzt des Dezembers, wie die ausgeht.
Ich weiß es. Habe jetzt auch keine zündende Idee, sozusagen erstmal. Weiß ich nicht. Sowas wie Kreisläufer-Trainer.
Nee, also, wie beim Football, so ein
Positionscoach.
Positionscoach, genau.
Oder Get-Back-Coach. Gibt es ja auch teilweise beim Football. Jemand, der dich nur den Trainer, der sich immer so aufregt und so reinruft ins Feld, nur zurückhält, damit er nicht aufs Spielfeld läuft, um eine Strafe zu kriegen. Nein, keine Ahnung. Also ich denke auch, dass es eher pro Pekeler geht und es jetzt darum geht, will er nochmal spielen, will er, ich meine, ganz ehrlich, ich will jetzt hier keine Gerüchte aufmachen oder so, ne? Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, zu seinem Arbeitsort zu pendeln und das gibt es auch im Profisport.
Also klar.
Der Louis Holtby zum Beispiel, der in Hamburg verwurzelt ist und halt zu Holstein pendelt sozusagen. Das ist ja möglich. Insofern würde ich das jetzt auch nicht kategorisch ausschließen. Ich glaube es auch eher nicht, aber
die SG Flensburg-Handewitt ist in Reichweite, meinst du?
Ich meinte eher die andere Richtung.
Ach so, okay.
Aber wie gesagt, ich will da jetzt keine Gerüchtefass aufmachen,
nee, okay.
Weil das einfach nur, es geht jetzt nicht darum, dass es sein könnte oder er macht oder wie auch immer, sondern einfach nur von der grundsätzlichen Überlegung, dass wir sind hier in Kiel zwar an der Peripherie, aber auch nicht komplett alleine. Also man könnte da sicherlich was machen, wenn man es denn will und man gerne hier wohnen bleiben möchte. Das geht ja einem Profi-Handballer dann nicht anders als jedem anderen Arbeitnehmer.
Absolut. Könnte auch Spielertrainer in der eigenen zweiten Mannschaft werden.
Keine Ahnung, weil irgendwas wird das schon wird das schon klappen. Er ist ja auch selbst offensichtlich völlig entspannt und sagt ja auch, er kann auch sich vorstellen, in seinem alten Job wieder zu arbeiten. Also insofern, ich glaube, was Anlagentechniker,
Anlagenmechaniker.
Mhm. Also ja, ich lasse ich auf mich zukommen. Ich bin sehr gespannt und freue mich, da zu erfahren, was da ist, aber verzehre mich jetzt auch nicht sehr danach, sondern lass das einfach auf mich zukommen.
Damit geht es dir ganz anders als unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich nämlich danach verzehren, wann wir unsere nächste Folge aufnehmen, nämlich am 14. Januar.
Ja.
Und wer eben gerade aufgepasst hat, der weiß, das ist der Beginn der Handball-Weltmeisterschaft. Die nächste Folge wird darum so eine Art WM-Special mit Blick auf die vielen, vielen Zebras, die da hoffentlich und wahrscheinlich im Einsatz sein werden. Bis dahin wird der THW noch 5 Spiele zu absolvieren haben. Auch das hatten wir eben schon angerissen. Einmal das Pokal-Viertelfinale gegen Gummersbach am 19. Dezember und noch 4 Aufgaben in der Bundesliga. Zu Hause gegen Hannover und Bietigheim, auswärts in Leipzig und Lemgo. Und wem das alles noch nicht genug ist, der kann jeden Donnerstag in unseren Newsletter schauen. Der heißt Schwarz auf Weiß, das THW-Update. Und das rattern wir hier am Ende immer so runter. Aber dieses Mal habe ich noch eine kleine Ergänzung, denn jeder, der sich bis zum 17. Dezember für diesen Newsletter anmeldet, hat die Chance, 2 VIP-Karten zu gewinnen für das Heimspiel gegen Bietigheim am 22. Dezember. Also abgesehen von den vielen Informationen, die wir da bieten, gibt es noch einen Grund mehr, sich vielleicht für den Newsletter anzumelden. Und wer ansonsten noch Fragen oder Anregungen loswerden möchte oder Fanpost an Niklas Schomburg, der kann das tun unter sportredaktion@killer-nachrichten.de. Jetzt sind wir schon wieder am Ende.
Ja, schon wieder.
Kurz war es nicht, aber es hat mir Spaß gemacht.
Mir auch sehr, vielen Dank.
Denk nochmal drüber nach, über den Sportartwechsel.
Mach ich heute Abend beim Grünkohl und Kickern.
Und bei den, wie hast du es eben ausgedrückt, bei den nicht ökotrophologisch empfohlenen Substanzen.
Ich habe nur leider morgen nicht trainingsfrei sozusagen, denn morgen gleich wieder nächster Podcast, Holstein 1:1.
Ja, genau. Trainingsfrei ist morgen in der Tat nicht, denn morgen ist ja das Spiel gegen Hannover.
Richtig.
Irgendwas ist halt immer.
Immer irgendwas ist immer.
Niklas, vielen Dank.
Sehr gerne.
Hat Spaß gemacht. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich eine schöne Adventszeit und da wir uns bis dahin an dieser Stelle zumindest nicht mehr hören, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Frohe Ostern und schöne Pfingsten.
Genau, das lasse ich jetzt einfach so stehen. Also bis zum nächsten Mal.
Tschüss.